Nimmst du den Körper mal als Hilfestellung, um den Geist auch frisch zu machen, wirst du sehen, wie gut das tut. Ja, da ist Bewegung immer noch das beste frische Mittel, wie so eine Frischhaltefolie für den menschlichen Organismus. Also aktivier dich ein wenig, mach nicht zu viel, aber du wirst sehen, nach der körperlichen Aktivität bist du deutlich wieder wacher und frischer und die Geister sind wieder geweckt.
Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Ingo, wir haben ja alle die gleichen 24 Stunden am Tag. Aber manche Menschen nutzen ihre Zeit viel effizienter als andere. Und ich glaube, du gehörst zu diesen Menschen, die den Tag besonders effizient nutzen. Meine erste Frage, machst du eigentlich lieber morgens oder abends Sport?
Also normalerweise mache ich lieber abends Sport. Warum? Weil ich so nach getaner Arbeit mich dann immer wohler fühle, mich so ein bisschen runterkühle, mich für den Abend so vorbereite, dass ich auch entspannter ins Bett gehe. Dass ich also ein bisschen ja quasi so nachkarte, das, was ich am Tag so alles erlebt habe.
Aha, das heißt normalerweise?
Ja, normalerweise hängt natürlich damit zusammen, dass ich auch häufig viel unterwegs bin. Und dass ich auf den Bühnen natürlich auch schon abends stehe. Und dann muss ich mein Programm ändern. Und dann mache ich es morgens. In der Regel dann vor der Reise, wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, bevor ich mich ins Auto setze oder in den Zug setze. Aber sonst für mich so vom Gefühl her ist es abends am liebsten für mich.
Dem Körper ist es letztlich egal, ob morgens oder abends Sport gemacht wird.
Du hörst mich schon zögern. Das hat manchmal verschiedene Effekte, je nachdem, wie man es denn macht. Aber grundsätzlich ist es beispielsweise so, dass wenn du ein Muskeltraining betreibst, würde ich immer sagen, mach es besser morgens. Weil es einfach Spuren hinterlässt in Form von Blutdruckerhöhung, Herzfrequenzerhöhung. Also für den Tag ist es meistens besser, das dann vielleicht morgens zu machen. Ausdauertraining unter dem Aspekt der Regeneration, des Abschaltens, immer abends.
Ah, okay.
Das heißt also, so kannst du so ein bisschen auch immer verschiedene Schwerpunkte, Ziele setzen, je nachdem, was du gerade für ein Bedürfnis hast.
Tatsächlich beginnt ja für uns der Tag damit, dass wir schnell aus dem Bett aufstehen, duschen und den ersten Schluck Kaffee trinken und dann in Eile die Haustür hinter uns zuschlagen. Mhm. An Sport denkt da kaum jemand.
Oder wie wäre es denn, wenn du mal 15 Minuten früher aufstehst?
Ja.
Das wär, ich sagte warum. Weil, weißt du, wenn du schon gestresst in den Tag startest, das ist doch blöd. Weil grundsätzlich müssen wir doch entspannt einsteigen, müssen auf den Tag freuen und sollten nicht die ganzen Energie schon morgens auf dem Weg zur Arbeit oder zum Studium verbrauchen. Also ruhig den Tag starten, das ist, glaube ich, richtig. Also ich stehe bewusst immer früher auf, gerade aus dem Grunde auch, weil ich mir die Zeit nehmen möchte. Nicht, weil ich Zeitung lesen möchte, auch schon mal, aber weil ich einfach in Ruhe dort mich hinsetze, ich trinke eine Tasse Tee oder zwei oder drei, esse mein Müsli in ganzer Genügsruhe und ich möchte das doch nicht hineinschlingen. Das rächt sich doch den ganzen Tag.
Ja, das glaube ich auch. Was sagst du uns, wenn wir uns nach einem lang anstrengenden Arbeitstag nicht noch zusätzlich durch ein Körpertraining anstrengen wollen?
Ach, hör doch auf, Anstrengung. Anstrengung ist das völlig falsche Wort.
Was haben wir gedacht, dass das jetzt von mir kommt?
Weil Anstrengung würde ja bedeuten, dass Sport immer eine Belastung, eine Beanspruchung darstellt. Das mag zwar körperlich sein, je nachdem, wie man es so anstellt, aber auf der anderen Seite ist es ja erstmal für den Geist ein wunderbares Ventil. Wir haben ja wahnsinnig viel mentale Beanspruchung im Alltag und da braucht der Organismus natürlich ein Ventil, gerade der Geist, wie so eine Waschmaschine und das ist körperliche Aktivität. Hat also nichts mit Anstrengung zu tun, sondern ich puste mal so richtig wieder die Kanäle durch und danach bin ich dann frisch für neue Gedanken und für neue Perspektiven und Flausen im Kopf. Also insofern nein. Ein anstrengender Alltag muss beantwortet werden, indem man, das machen wir im Sport ja nicht anders, einfach dazu, wo den Organismus bringt, runterzukommen, cool Down nennen wir das ja im Sport und so sollte letztendlich es stattfinden im Tag.
Okay, alles eine Frage der Perspektive. Ja. In dieser Folge wollen wir uns damit beschäftigen, mit welchen Methoden sich Muskulatur am effektivsten trainieren lässt, wie wir unseren Körper am schnellsten in Form bringen können und mit welchen Tricks wir uns zum Sport motivieren können. Wenn wir eher mal selten Lust auf körperliche Anstrengung verspüren, kurzum, ich möchte von dir die effektivsten Übungen erfahren. Ehrlich gesagt will ich wissen, wie ich mit wenig Aufwand viel erreiche.
Du willst mit mir verhandeln.
Natürlich.
Die blöde Antwort ist, wenig ist in der Regel meistens nicht gut genug. Man muss schon eine kleine Barriere, eine kleine Hürde überspringen, damit sich ein Effekt einstellt. Natürlich werden wir heute sicher dazu kommen, die wichtigsten Übungen zu präsentieren. Aber die Dosis macht ja das Gift. Und insofern, ja, müssen wir uns da doch ein bisschen in die Region bewegen. Es könnte auch schon mal anstrengender werden.
Okay, im Grunde genommen wissen wir ja alle, dass Bewegung gut für uns ist. Dennoch fällt es vielen von uns schwer, ausreichend Sport zu treiben. Wieso ist das eigentlich so?
Ach, weil die Prioritätensetzung völlig anders ist. Plötzlich wird alles total wichtig, alles andere. Weil der Körper ist ja letztendlich eine Energiesparinstitution. Der weiß ja nicht von dem Schlaraffenland der Lieferdienste, die wir aktuell haben. Das muss man ja ganz klar sagen, sondern er hat ja immer Angst, morgen gibt es nichts. Und dementsprechend hält er uns auf der Couch so magisch fest, magnetisch praktisch fest. Und dann finden wir andere Ausreden, insbesondere natürlich, ich habe keine Zeit. Aber wir wissen ja auch, die Prioritäten liegen dann auf anderen Dingen. Es wird immer noch 3 bis 4 Stunden Fernsehen geschaut jeden Tag. Es werden unheimlich viele Wege auch zurückgelegt, die man inaktiv quasi absolviert. Auch da kann man Bewegungspunkte ja sammeln. Man daddelt im Internet, man auf dem Handy rum. Auch das kostet ja unheimlich viel Zeit. Heißt also auf der anderen Seite, wir überreden uns einfach sitzen zu bleiben, weil wir andere Gründe plötzlich als wichtiger vorschlagen oder meinen, die sind so bedeutsam. Und dementsprechend heißt das, es sind nur blöde Ausreden in Anführungsstrichen.
Ja, vielleicht schrecken uns ja auch manchmal falsche Empfehlungen ab,
ja,
sich so auf das
sein.
Pensum beziehen. Und dann die Eigenmotivation so ein bisschen aushebeln, oder?
Ja, natürlich. Und ich sehe das ja auch, dass viele gerade bei der sportlichen Aktivität ja auch keine positiven Erlebnisse haben, wenn sie es realisieren. Da machen auch schon viele falsch. Es muss ja immer Freude machen. Es muss ja immer ein positives Erlebnis machen. Und wenn es so eine negative Spur hinterlässt wie, boah, bin ich wieder kaputt. Ja, das ist nicht die richtige Strategie. Wir sollten immer Freude daran haben, an dem, was wir tun. Und gerade körperliche Aktivität ist denn, wenn wir es denn richtig machen, immer sehr freudvoll, sehr spaßbringend, bringt uns Lachen ins Gesicht. Und da sehen wir doch bei unseren Kindern, auch bei unseren Haustieren sehen wir es ja praktisch. Wenn wir den Hund mal loslassen, wie er sich freut, wenn er losgelassen wird. Und das ist bei uns Menschen nicht anders.
Ja, bei meinen Kindern ist das auch etwas anders.
Du hast sie verzogen. Das könnte die Ursache sein.
Na gut, da forschen wir nochmal nach.
Ja.
Vielleicht haben wir aber auch eine Abneigung gegen Fitnessstudios, weil sie uns zu teuer sind oder weil wir Geräte langweilig finden. Das wäre bei mir so der Fall.
Gut, das kann ich schon fast verstehen, weil viele Menschen natürlich so eine gewisse Scheu haben, weil was sieht man da? Gut trainierte, gestellte Körper. Und wenn man da selber hineinschaut, zuckt man ja schon zusammen. Uiuiui.
Dreht mal wieder um.
Ich drehe mal wieder um. Ja, diese Schwelle überschreite ich nicht. Und dann stehen die alle vor dem Spiegel und zupfen hier und zupfen da. Ja, das sieht schon gut aus. Manche übertreiben es ein bisschen, wie wir ja auch wissen. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch verstehen, wenn der Zugang zu den Studios ja nicht so erste Wahl ist. Denn wir haben ja auch noch ein bisschen gar nicht so die Erfahrung. Was machen die mit dem Eisen? Tut es mir eigentlich gut, dann hat man Angst vor dicken Muskeln, das sieht vielleicht nicht so ganz toll aus. Also insofern kann sein, dass es zu teuer ist. Manchmal sind natürlich die Geräte auch langweilig, sie motivieren nicht. Das muss man dann schon wollen, wirklich wollen. Deswegen gehen ja viele zum Spielsport beispielsweise, weil man da weiß, da ist mehr sehr viel Freude drin. Da macht man mit Partner oder Partnerin. Das beste Trainingsgerät, und das ist die schöne Botschaft, haben wir aber immer noch mit dabei.
Na?
Und das ist der eigene Körper. Und insofern, wenn wir den Körper mit dabei haben, haben wir so viele Möglichkeiten, gerade auch Muskeln zu trainieren in der Anfangszeit, wenn ich noch nicht Eisen brauche. Das brauchen Sportler insbesondere, wenn sie sehr gut trainiert sind. Aber für die Anfängerinnen reicht das aus, erstmal mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten.
Was ist denn das Mindeste, was wir tun müssen?
Also, wir sollten natürlich unsere Muskulatur so häufig wie möglich stimulieren. Wir haben ja 654 Muskeln. Und je häufiger wir sie reizen, umso besser ist das. Also 5-mal pro Woche sollten sie schon einen Reiz erfahren. Wobei das noch nicht unbedingt mit Training gemeint ist. Training heißt mindestens 2-mal pro Woche 30 bis 45 Minuten. Aber ansonsten reichen sicherlich so 5-mal pro Woche als Addition aus, um Bewegungspunkte im Alltag zu sammeln, denn auch da sind ja Muskeln aktiv. Das heißt also richtiges Training, 2-mal pro Woche, mindestens alle 10 Tage, das ist hier so ein bisschen das Motto.
Wer hätte das gedacht?
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Bewegung, körperlicher Aktivität und Training?
Bewegung ist letztendlich so ein bisschen das, was wir im Alltag in der Regel machen. Jede Bewegung, zum Beispiel auch nur Schulterzucken, ist ja auch eine Naserümpfen. Auch das ist ja auch eine Bewegung, die aber noch bei weitem keinen Trainingsreiz aussieht. Körperliche Aktivierung ist ein bisschen mehr. Das heißt also, dort bin ich ein bisschen mehr auch herz-kreislauf-mäßig aktiviert. Und Training ist letztendlich so auch gestellt, dass man da wirklich einen positiven Anpassungsprozess im Körper erzielen möchte. Also eine Veränderung, eine Leistungsverbesserung. Und das mein Training. Das heißt also, das wollen wir ja alle. Mindestens stabilisieren. reduzieren oder verbessern, meint Training, weil wir da eine gewisse Barriere quasi der Belastung überschreiten müssen, damit das passiert. Ein Beispiel, wenn du spazieren gehst, ist das in der Regel ja eine gewisse Form der körperlichen Aktivität. Du bist unterwegs. Dabei nutzt du die Form des Gehens als Bewegung. Ja, weil du nutzt die Muskulatur. Und wenn es aber zum Training kommt, reicht eben das Gehen, die körperliche Aktivität nicht aus, sondern du musst gewisses Tempo haben. Und dann wird es zum Training, indem du dann eine erhöhte Atemfrequenz, eine erhöhte Herzfrequenz hast. Und dadurch, dass du dich schneller bewegst, wird die körperliche Aktivität zum Training.
Als Sportwissenschaftler hast du ja viel Erfahrung mit verschiedenen Übungen.
Mhm.
Welche Kriterien berücksichtigst du, um die Effektivität einer Übung für die Gesundheit und Fitness des gesamten Körpers zu beurteilen?
Erstmal sollten möglichst viele Muskelgruppen einen Einfluss auf den Körper ausüben. Das heißt also, idealerweise wären es Ganzkörperbelastungsformen. Ist aber schwierig. Dementsprechend sind wir immer so in einer Ambivalenz. Das heißt also, auf der einen Seite weiß ich, dass eben Belastungen, wenn ich sie ganz intensiv ausführe, über den ganzen Körper eben schwieriger sind, gerade für Anfänger und Anfängerinnen. Deswegen sind kleinere Muskelübungen einfacher, nehmen wir so eine Bizepsübung. Ja. Diese muss dann allerdings in der richtigen Geschwindigkeit, in der richtigen Bewegungsqualität und in der richtigen Belastungsintensität ausgeführt werden. Das heißt also, die wichtigsten Parameter ist Bewegungsgeschwindigkeit, ist Bewegungsamplitude, das heißt also der Raum der Bewegung, die Strecke, die die Extremität zurücklegt, macht sie eine volle Bewegungsamplitude oder die Hälfte, dann die Belastungsintensität und vor allem, es meint also, wie ist das Gewicht, wie ist die Höhe der Belastung, wie ist die Anzahl der Wiederholungszahlen, wie ist der Umfang also im weitesten Sinne der Belastung. Das Letzte ist, wie ist die Präzision, also wie entsteht Ermüdung. Wenn ich Ermüdung zum Beispiel sehe dann und die Bewegung verändert sich, dann ist es keine gute Ausführung mehr, auch dann hören wir auf. Dann siehst du schon, es gibt so Belastungsparameter, Umfang, Intensität, Amplitude, Präzision, das sind so die wichtigsten Parameter.
Und dann hast du immer den gesamten Organismus im Blick quasi.
Ja, musst du ja. Denn es lohnt sich ja nicht nur nur den Bizeps zu trainieren, den Jungsmuskel. Das sehe ich ja leider häufig im Fitnessstudio. Die haben unheimlich breite Schultern, aber dünne Beine. Mhm. Ja, die machen viel falsch, weil sie eben unter den gesundheitlichen Aspekten natürlich, wenn schon, das Augenmerk auf alle Muskelgruppen legen sollten. Und da sind die großen Muskelgruppen natürlich die wichtigsten. Wade, Oberschenkel, Gesäß, Bauch, Rücken, Schultern, Oberarme. Das sind so die allerwichtigsten Gruppen. Dann hat man 6 große Muskelgruppen. Und wenn man da komplexe Übungen einfach ausführt, dann macht man schon sehr, sehr viel Gutes für seinen Körper.
Na, ich bin ja froh, wenn meine Kinder überhaupt auf irgendwelche Muskeln ihr Augenmerk richten.
Ja, das machen die bestimmt, allerdings wahrscheinlich auf die Gesichtsmuskulatur, weil sie reden am meisten, runzeln die Stirn, was Mama da wieder gesagt und gemacht hat. Das kann ich mir vorstellen.
So, dann verrat uns mal die effektivsten Übungen, um den Körper fit und gesund zu halten.
Ja, das habe ich jetzt erwartet, dass diese Frage kommt. Wir wollen gerne den ganzen Körper einbeziehen. Es gibt also nicht diese eine, sondern es gibt mehrere. Wenn wir mal anfangen oben, dann ist es natürlich die Liegestütze erst einmal. Wissen wir alle, kennen wir alle, das ist eben im oberen Bereich des Rumpfes im weitesten Sinne. Crunches zahlt ein auf die Körpermitte, also auf die Bauchmuskulatur. Kniebeugen ist klassisch eben Beinmuskulatur. Dann gibt es so ein bisschen Herz-Kreislauf-Aktivierung, aber auch Hüftmuskulatur, das ist der Bergsteiger. Bergsteiger heißt, ich erklimme einen Berg, indem ich also im Vierfüßlerstand wandern gehe sozusagen. Ein Ausfallschritt ist quasi eine einbeinige Kniebeuge im weitesten Sinne, weil dadurch eben auch etwas mehr Kraftbelastung stattfindet und ich brauche immer so ein bisschen auch Herz-Kreislauf-Aktivierung, insgesamt Dynamik, denn Herz-Kreislauf und Muskulatur wirken ja zusammen. Für mich sind die Burpees, also Hochstrecksprung mit Liegestütz verbunden, eine ganz, ganz effiziente Übung. Und meine Lieblingsübung, habe ich wahrscheinlich schon auch hier auf diesem Sender mal erzählt, ist ja der Hacker, weil wir haben ja alle so ein bisschen Rückenbeschwerden, unter denen wir leiden. Und daran sieht man schon, es sind 7. Die goldene 7 oder die geheimnisvolle 7, das steckt so ein bisschen dahinter.
Aber so schnell kommst du mir nicht davon.
Warum nicht?
Also wir wollen jetzt mal die Top-Übungen genauer betrachten.
Ah, okay.
Warum sind denn ausgerechnet Liegestützen so effektiv?
Ja, das wissen wir ja alle, dass sie erstmal anstrengend sind. Man hat ja verschiedene Varianten. Es gibt ja Männer- und Frauenliegestütz. Männer strecken ihren Körper auf den Armen ab und stehen auf den Zehenspitzen. und Frauen in der Regel auch, das ist auch der normale, aufgrund geringerer Kraft, wenn es denn wirklich notwendig ist, befinden sich auf den Knien und stützen sich dann ab. Was passiert? Es trainiert letztendlich beim Hoch- und Runtergehen die Oberarmmuskulatur, die obere Schultermuskulatur, die Brustmuskulatur und wenn ich es richtig ausführe, sogar die hintere obere Rückenmuskulatur. Es ist also quasi so ein bisschen eine Muskulatur, die so im oberen Bereich des Rumpfes stattfindet, lässt uns gut aussehen, macht die Brust straff und vor allen Dingen auch gibt es dem Schultergelenk Stabilität. Man kann sie, und das ist das Wichtigste, sollte man auch tun, mit verschiedenen Armbreiten ausführen. Das heißt also, in der Regel macht man es schulterbreit und man wird merken, macht man die Hände etwas weiter auseinander, dann hat man völlig andere Muskelanteile, als wenn man sie ganz eng beieinander führt. Deswegen mein Vorschlag, Liegestützvariationen immer ausführen, ruhig, aber auf dem Hinweg und Rückweg die gleiche Kontrolle langsam und kontrolliert ausführen und dabei immer das Schnaufen, das Atmen nicht vergessen und immer Armbreite immer variieren, weil dadurch verschiedene Anteile quasi trainiert werden.
Und wie viele müssen wir schaffen?
Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das ist ja mein klassischer Spruch. Und das heißt schon so, dass du sagst, okay, es reicht jetzt. Vielleicht nochmal eine Entlastung auch für Anfängerinnen. Man kann ruhig am Anfang an der Wand stehend anfangen. Wegdrücken, anziehen. Das heißt also, das ist gerade für noch sehr untrainierte Menschen, die sich auch nicht auf den Boden legen können, eine schöne Variante. Also so 1 Meter von der Wand weg. Dann Hände an der Wand abstützen und dann genau Körper zur Wand führen und wieder wegdrücken. Zur Wand und wieder weg. Eine Lösung. Zweite Lösung ist, hat man zu Hause einen stabilen Tisch, stützt man sich auf der Tischkante ab. Ist etwas schwieriger als aus dem Stand, kann man sich vorstellen, ist mehr Körpergewicht auf den Armen. Und wenn man dann richtig gut geworden ist, dann geht man zurück auf den Boden, weil dann ist die größte Last, da muss man das gesamte Körpergewicht nämlich heben.
Crunches hast du erwähnt.
Ja.
Wie fühle ich die denn korrekt aus?
Crunches würde ich mal auch mit einer Variante heute hier präsentieren. Und zwar deswegen, weil die klassische Übung kennt ja jeder. Man legt sich auf den Rücken, stellt die Füße flach auf den Boden, dann sind die Kniegelenke gebeugt, nimmt die Arme dann vor die Brust oder am besten vielleicht lässt sie auch liegen, neben dem Körper, ist egal, und richtet sich dann auf, sodass man mindestens quasi über die Knie schauen kann. So hoch, wenn es denn geht. Viele schaffen es nicht. Am Anfang heben sie wahrscheinlich nur die Schultern. Auch das ist Crunch. Also die Schultern vom Boden lösen. Trainiert die gerade Bauchmuskulatur. Hat ja den Heiligenschein für den Sixpack zu sorgen. Ja. Ja, da muss man aber schon ganz, 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 ganz viele machen. Problem, weshalb ich das auch am Anfang schon so artikuliert habe, für mich ist der Crunch nur bedingt alltagsnah. Warum? Weil die Muskulatur sich eben nicht so verhält wie bei dieser Crunch-Übung, sondern die Bauchmuskulatur im Alltag verhindert, dass wir zusammensinken. Das bedeutet also, dass wir eben nicht zusammensacken, sondern die richtet uns quasi auf, sie hält uns gerade. Und dementsprechend, und das würden wir wirklich mal auch alle probieren lassen, würde ich immer empfehlen, man stellt die Füße wieder flach auf den Boden, bleibt aber aufrecht sitzen. Das heißt, die Füße sind auf dem Boden, die Kniegelenke gebeugt, so wie bei der Ausgangsposition auch. Nur man bleibt auf der vertikalen Position oder geht langsam nach hinten und hinten und merkt dann, dass man quasi das Runterfallen, dass man dem entgegenwirkt. Und genau so arbeitet Bauchmuskulatur.
Das klingt anstrengend.
Das ist auch anstrengend. Da kommt man am Anfang nicht ganz runter, aber so ein bisschen nach hinten legen. Wir nennen das exzentrische Kontraktion, genau die richtige Belastungsform, die die Bauchmuskulatur für den Alltag optimal vorbereitet.
Kniebeugen. Warum sollte ich die in meinen Workout integrieren?
Squat heißen die heute.
Ach, entschuldige
Squat.
Bitte. Ja,
Mann, deine
ja
Kinder kennen das nur unter Squat.
Ja, genau.
Also, Wade, Oberschenkel, Gesäß. Macht also knackigen Hintern, stramme Waden und schöne Oberschenkel. Das ist schon mal das Erste. Warum ist die so wichtig? Weil Aufstehen und Hinsetzen unsere wichtigste Alltagsaktivität ist. Wenn ich aus dem Sitzen nicht mehr hochkomme, habe ich ein echtes Problem, verliere meine Selbstständigkeit sogar. Also Pflegebedürftigkeit resultiert sehr oft sogar daraus, dass ich nicht mehr aus dem Sitzen in Stehen alleine komme. Und deswegen ist es für mich quasi gerade auch im Seniorenalter die wichtigste Übung, die man täglich ein bisschen trainieren sollte. Täglich, ich sage es bewusst, weil diese Fähigkeit darf man niemals verlieren. Also hinsetzen, aufstehen. Da kann man einen Stuhl als Orientierung nehmen, viel besser als einen Sessel. Also man setzt sich vorne auf die Kante des Stuhls, steht auf, also die Füße sind so schulterbreit etwa, geht langsam nach oben, geht wieder langsam nach unten, tippt kurz mit dem Gesäß die Sitzfläche wieder an und steigt wieder hoch. Wichtig ist, auch hier, Oberschenkel müssen brennen. Heißt also, für mich ist eine der wichtigsten Alltagsbewegungen wie dieser Trainingsübung, lerne ich zum Beispiel auch wieder Treppe steigen, Hindernisse überwinden. Also viele Alltagsbelastungen hängen von der Beinmuskulatur ab und die trainiert man wunderbar mit der Kniebeuge.
Ja, und dann hast du ja den Bergsteiger erwähnt. Mhm. Du hast auch schon angedeutet, was du darunter verstehst, aber das möchte ich jetzt noch ein bisschen detaillierter.
Ich weiß. Ich muss das auch wahrscheinlich nochmal eher erläutern. Das kennen ja viele Menschen auch gar nicht.
Nein.
Also man geht in den Vierfüßlerstand. Dann quasi so, wie es beim Liegestütz war. Gleiche Position. Und dann zieht man ein Bein nach vorne. Also wie, deswegen Bergsteiger, das Kniegelenk wandert also nach vorne zum Arm. Erreicht ihn nicht ganz, aber so weit soll es eben gehen. Setzt man wieder zurück, nächste Bein. Also wie so eine Gehbewegung, wir nennen das deswegen Bergsteiger, weil es ist anstrengend. Man geht einen Berg hoch, abwechselnd der eine Schritt und der andere Schritt. Trainiert Becken-Hüftmuskulatur, natürlich auch die Stützmuskulatur der Arme. Aber hier sind wir so ein bisschen höher, jetzt oberhalb der Oberschenkel, hat ganz viel auch mit dem Gesäß, aber auch mit der Hüft- und Beckenmuskulatur zu tun. Und, das wird man merken, je nach Tempo kann man langsam schreiten oder man kann sogar laufen. Je nachdem kann jeder variieren. Und das ist dann gleichzeitig auch ein Herz-Kreislauf-Training, was ich auch schon mal integrieren würde, weil auch das Herz braucht man einen gewissen Trainingsreiz im Alltag.
Und Ausfallschritte, warum sind die so wichtig?
Es ist ja quasi die Fortsetzung der Kniebeuge. Aber wir wissen ja auch, dass wir häufig im Alltag immer nicht mit beiden Beinen parallel stehen, sondern uns auch schon mal mit einem Schritt nach vorne bewegen. Und genau das ist die Position. Das heißt, man aufrechter Stand, man macht einen Schritt nach vorne und geht dann in das Knie des vorderen Beines, beugt es so weit, wie es geht und steht wieder auf.
Oh, das probiere ich immer wieder. Oh,
warum?
Das ist schrecklich.
Ne, probier es weiter, dann wird es irgendwann nicht mehr schrecklich.
Genau.
Ja, dann ist es vorbei. Aber was mache ich da? Ich trainiere eben einbeinig die Kniebeuge. Und das habe ich sehr häufig im Alltag. Wenn ich zum Beispiel auch eine Gartenarbeit mache, stehe ich oft nicht parallel. Gerade auch Treppensteige ist auch einbeinig beispielsweise. Oder wenn ich ein Mäuerchen hochsteige, auch einbeinig. Und genau das muss ich also lernen, dass ein Bein, man hat ja eine Schokoladenseite in der Regel, dann es schafft, mein Körpergewicht zu tragen, zu übernehmen und nach oben zu transportieren. Das heißt also, es ist auch ein Training dafür, einfach im Alltag viel besser klarzukommen, weil ein Bein muss ich mein Körpergewicht tragen können. Und das macht eben dieser Ausfallschritt. Ist etwas anstrengender, muss man ein bisschen dosieren. Am Anfang muss man nicht bis 90 Grad runtergehen, sondern man bleibt ein bisschen höher. Je besser man wird, umso tiefer kann man gehen. Wichtig dabei, darauf zu achten, dass das Knie immer in Richtung Fußspitze läuft, bei der Kniebeuge übrigens auch, nicht rechts oder links daneben. Und es muss auch nicht über die Fußspitze hinaus, sondern sollte einfach immer schön in einer Linie bleiben, damit das Kniegelenk dann nicht überbeansprucht wird.
Gut, wie mache ich den Hochstrecksprung? Der hat ja auch einen anderen Namen.
Burpee. Ja, Hochstrecksprung. Das heißt also, ich gehe aus der Liegestützposition, ja, die gehe ich wieder hinein. Dann mache ich einen leichten Hocksprung nach vorne. Die Hände bleiben dabei auf dem Boden. Das heißt, ich ziehe beide Knie gleichzeitig unter die Brust, richte mich dann auf, indem ich nach oben springe. Dann setze ich mich wieder, gehe zurück in den Liegestütz, strecke die Beine, mache Liegestütz, hocke, hole die Beine wieder nach vorne in die Hocke, springe wieder ab nach oben. Das heißt, also es ist ein Wechsel quasi, so wie ja auch beschrieben, Hochstrecksprung aus der Liegestützposition.
So genüsslich, wie du das gerade erzählst. Das ist eine deiner Lieblingsübungen, oder?
Ja, weil ich meine, das ist eine der komplexesten Formen, um viele Bewegungs- und auch Muskelgruppen dort einzubeziehen. Man muss es kontrollieren, man muss es sehr bewusst machen. Am Anfang macht man es wirklich langsam. Man muss es erst üben. Also Liegestütz, dann die Beine anziehen, in die Hocke gehen, Hände lösen, abspringen in die Luft, wieder landen in der Hocke, zurück in den Liegestütz. Also ein Abwechsel. Das muss man lernen, aber man wird merken, wenn man draußen nicht joggen gehen möchte, ist das zum Beispiel im Winter oder in den Herbstmonaten, wenn es draußen stürmt und schneit, eine sehr schöne Tätigkeit, um wirklich mal den Stoffwechsel und den Metabolismus und die Pumpe mal so richtig wieder in Fahrt zu bringen.
Den Hacker haben wir schon mehrmals vorgestellt. Vielleicht gibt es ihn ja auch mal in einer anderen Variation.
Ja, für alle, die das nicht wissen, der Hacker ist meine Lieblingsübung deswegen, weil er eine Vollkaskoversicherung gegen den Rückenschmerz ist. Er ist deswegen eine Vollkaskoversicherung, weil wirklich gerade in der Schlechtwetterecke des Rückens, der Lendenwirbelsäule bei angelegten Armen, er wunderbar funktioniert. Ja, aber es gibt Variationen, natürlich. Und ich wollte hier heute mal eine vorstellen, im Liegen das zu machen, weil da kommt natürlich dann die gesamte Körperrückseite so ein bisschen auch in Wallung. Weil ich lege mich also flach auf den Bauch, die Arme strecke ich nach vorne, hebe den Kopf leicht an und dann mache ich eine Hackbewegung quasi mit den gestreckten Armen nach vorne. Sehr, sehr anstrengend. Training, insbesondere natürlich der Schulter-Arm-Muskulatur, aber ich muss stabil bleiben im gesamten Körper, die gesamte Körperrückseite. Das geht bis eben fast in das Gesäß und in die Oberschenkel hinein. 30 Sekunden am Stück das zu machen, atmen nicht vergessen, also ganz schnelles Hacken, sehr schön eben Kräftigung der Rückenmuskulatur und gleichzeitig eben auch in die tiefste Muskulatur des Rückens reinwirken und dementsprechend heißt das, ja, das zum Beispiel mit dem sitzenden Hacker kombiniert, ist echt klasse gegen den Rückenschmerz.
Du wirst es nicht glauben, habe ich schon mal gemacht.
Und wie war's? Anstrengend wahrscheinlich,
ja, natürlich.
Ne?
Gibt es eigentlich grundsätzliche Fehler, die wir bei diesen Top-Übungen machen können?
Ja, wir haben ja vorhin schon mal über einige Parameter gesprochen. Bin ich mal bei der Bewegungsamplitude. Das heißt also, ich kann natürlich fuschen. Also ich mache zum Beispiel beim Bergsteiger den Schritt nur ganz kurz. Ich mache beim Hockstrecksprung bei den Burpees nur so ein Hüpferchen. Ja? Oder ich mache beim Crunch einfach nur so eine ganz Mini-Bewegung. Heißt also, idealerweise sollte ich die gesamte Bewegungsamplitude, die mir die Gelenke mitgeben, ausschöpfen. Weil nur dann kriege ich die Muskulatur in Gänze. Zweiter Fehler, ich mache es einfach zu schnell, zu dynamisch, zu hastig. Ja? Lieber auf Bewegungsqualität achten, kontrolliert, ruhig, bewusst und vor allen Dingen richtig. Und das kann ich nur, wenn ich es ruhig mache und langsam mache. Ich muss ja erst die Bewegung lernen.
Willst du ja schnell erledigt haben.
Ja, du bist zwar schneller damit fertig, aber das ist ja nicht mein Ziel. Ja, du sollst ja nicht schneller damit fertig werden. Du sollst es anständig machen. Und dann Intensität. Das muss jeder für sich selber definieren, aber nicht zu früh aufhören. Das ist auch hier das Motto. Denn wir wollen ja einen Effekt. Wir wollen ja keinen Wellnesskurs machen mit diesen Übungen, sondern es soll ja schon eine Belastung stattfinden. Und diese Belastung heißt ja, Herz-Kreislauf-Reaktion, Muskeln müssen brennen und Bindegewebe muss gut versorgt werden. Das sind so die wichtigsten Parameter. Also kontrollierte Bewegung, gute Präzision, maximale, optimale Bewegungsamplitude, Bewegungsspielraum und vor allen Dingen eine Belastungsintensität, die auch beansprucht.
Also wenn ich all deine Übungen jetzt ganz schnell...
Sieben nur.
Ja eben, hintereinander mache, dann bin ich eigentlich auch relativ schnell durch. Durch, oder?
Du willst schon wieder verhandeln. Ja,
ja, ja.
Denke ich mir. Ja, daran sieht man schon, Muskeln sind pflegeleicht. Die brauchen gar nicht so lange. Also ich würde sagen, auch wenn du da 15 bis 20 Minuten für brauchst, dann ist das schon lange. Dann hast du da schon viel Pausen genommen. Aber daran sieht man, viel mehr muss man auch gar nicht investieren, insbesondere wenn man Anfängerin ist. Reicht das so einzusteigen? Und vielleicht fängt man so gar nicht mit all sieben an, sondern lässt am Anfang vielleicht die Burpees raus, macht sie mal am anderen Tag gesondert, weil sie ist anstrengend, die Burpee-Übung, macht stattdessen den Bergsteiger. Also so macht man 4, 5 Übungen oder man macht sich wirklich ein Wochenprogramm und sagt, okay, ich mache an dem Tag die 3 und am anderen Tag die 3 und so kann man auch sein eigenes Programm je nach Gusto quasi zusammenstellen.
Das heißt also, wir müssen alles geben von Anfang an?
Viel, nicht alles, viel.
Also müssen wir einfach aufstehen und anfangen, oder wie?
Ja.
Aufwärmen müssen wir uns ja nicht dafür, oder?
Sagen wir so. Das wäre natürlich schöner, indem du vielleicht vorher 5 Minuten beim offenen Fenster irgendwie auf der Stelle marschierst, so ein bisschen Herz-Kreislauf aktivierst, damit die Verschiebeschichten so ein bisschen alle warm laufen. Ja, damit der Stoffwechsel ein bisschen aktiviert wird. Muskeln werden dadurch einfach geschmeidiger. Also vielleicht 3 bis 5 Minuten vorher stramm marschiert bei offenem Fenster auf der Stelle, das wäre schon nicht schlecht.
Mal eine ganz doofe Frage.
Woran erkennen wir eigentlich selber, dass die Übungen effektiv sind? Wenn wir jetzt beim Training schwitzen oder wenn wir anschließend einen roten Kopf haben oder Muskelkater bekommen?
Nein, das sind nicht die richtigen Zeichen. Muskeln müssen brennen, das ist das beste Zeichen. Und du musst, wenn du Herz-Kreislauf-Training hast, musst du auch ein bisschen außer Atem sein. Ne? Und deswegen, Muskelkater ist kein Zeichen dafür, dass du viel trainiert hast. Muss nicht sein. Muskelkater ist ein Zeichen, dass die Muskulatur überlastet war. Das kann man mal haben, aber das darf nicht dauerhaft sein. Also Muskelkater ist kein Trainingsziel. Zweitens, roter Kopf auch nicht. Weil roter Kopf ist einfach ja ein Zeichen, dass es vielleicht jetzt für dich individuell zu viel war. Und das Dritte ist, du darfst auch nicht kaputt sein, sondern es muss einfach trotz der kleinen Anstrengung ein gutes Gefühl geben.
Und wie finden wir heraus, wie es aktuell um unsere körperliche Fitness steht?
Erstmal muss man mal hingucken. Das Wichtigste ist, man guckt mal in den Spiegel. Und dann sieht man schon das Elend manchmal gekommen. Das Zweite ist, wenn man sich im Alltag betrachtet und beobachtet, sieht man ja auch schon, mache ich es überhaupt noch, dass ich Treppe hochgehe oder nicht? Mache ich das überhaupt noch? Ja, oder sage ich, nee, ich schaffe das nicht mehr. Ansonsten Tests für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination. Die gibt es ja auch in einigen Lehrbüchern, die gibt es in Apps. Es gibt einfache Tests, die man auch zu Hause machen könnte, wo man ganz schön erkennt, okay, wie stehe ich eigentlich persönlich?
Was machen wir denn, wenn wir einfach zu müde sind, um uns noch zu bewegen?
Ja, es ist das schlechteste, Trägheit mit Trägheit zu beantworten. Da wirst du nur noch müder. Schade. Ich weiß, was hast du von mir erwartet, dass ich das sage? Ja, aber ist doch natürlich in der Tat so. Wenn du wirklich müde, also geistig müde ist das ja meistens bist, ne? Dann wirkt sich das immer auch auf den Körper aus, dann will er gar nicht mit. Aber nimmst du den Körper mal als Hilfestellung, um den Geist auch frisch zu machen, wirst du sehen, wie gut das tut. Ja, da ist Bewegung immer noch das beste frische Mittel, wie so eine Frischhaltefolie für den menschlichen Organismus ist das. Also aktivier dich ein wenig, mach nicht zu viel, aber du wirst sehen, nach der körperlichen Aktivität bist du deutlich wieder wacher und frischer und die Geister sind wieder geweckt.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Okay, heute hast du ja wirklich genügend Tipps gegeben für Übungen. Aber da wir ja unsere Folge immer mit einer Blitzübung abschließen, wäre es schön, wenn du zum Schluss, du ahnst es schon, für mich genau das Richtige, eine Entspannungsübung vorstellst.
Ja, also ich mache mal einen Vorschlag. Atmen wie die Opernsänger. Das heißt also dreimal tief in den Bauchraum ein- und ausatmen. Also wir machen es mal. Und wir müssen das Zwerchfell richtig spüren. Der Bauch muss richtig nach vorne gehen. Nochmal. Ganz tief ausatmen. Und nochmal. Da merken wir schon, Sauerstoff ist im Gehirn, es wird frischer. Und gerade die Bewegung des Zwerchfells macht uns total ruhiger, weil letztendlich damit auch so die hektische Atmung wegfällt und wir in einen anderen Rhythmus hineinkommen. Und das ist eine ganz einfache Atemübung, die wir überall nutzen können. Selbst beim Autofahren, wenn wir uns mal eine Ampel wieder aufgeregt haben, hilft so ein bisschen runterzukommen.
Das sind die Übungen, die ich brauche. Vielen Dank, Ingo.
Gerne.
Es war wieder sehr aufschlussreich. In der nächsten Folge wollen wir uns mal mit den Fitnessmythen, den Gesundheitsirrtümern beschäftigen.
Derer gibt es viele, bin ich ganz sicher.
Ja, das glaube ich auch. Du enträtselst sie, oder?
Hoffe.
Gut, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.